Fantasieger, zuschlagen oder Finger weg. Let's go! Welcome everyone! Fantasieger wieder am Start, letzte Woche nicht gestreamt, aber jetzt sind wir wieder zurück. Ich bin der Louis und wie immer mit meinem Boy Giannis. Giannis, was geht ab?
Hi, alles gut. Ich bin echt froh, mal wieder einen Podcast zu machen. Letzte Woche haben wir mal einen Tag, eine Woche ausgesetzt.
Mal die Füße hochgelegt.
Die Füße hochgelegt kann man nicht sagen. Mach hier den Zuhörern keine falschen Bilder. Aber ja, wir haben uns wieder ein bisschen informiert. Wir haben wieder was Cooles für euch vor. Aber erstmal gibt's irgendwelche News. Müssen wir über irgendwas reden?
Ja, hast du gesehen, Trump hat einen Kommentar zu Kaepernick abgegeben. Hast du das gesehen? Da wurde er gefragt, sollte gestern oder so? Oder auf jeden Fall wurde er gefragt, hier, sollte Kaepernick wieder in die NFL kommen? Und Trump hat gesagt, ja, wenn er noch spielen kann, wenn er gut genug ist für die NFL, dann soll er spielen. Aber wegen dem Knie oder so, hat er gesagt, kein Problem, wenn Kaepernick gut genug ist, soll er auf jeden Fall wieder eine Chance in der NFL bekommen. Aber noch eine viel krankere News.
Warte mal kurz, das kann ich kurz nicht verstehen lassen. Erstens habe ich es nicht mitbekommen und zweitens, das klingt sehr, sehr komisch. Also das ist ja erstmal so ein 180-Grad-Wechsel, was er da macht mit seiner Meinung. Hat er was zum Knie gesagt oder hat er das einfach nur das gesagt, was du mir jetzt gesagt hast?
Nee, der wurde halt so ein bisschen gefragt, hier in Hinsicht auch, dass er halt, er wurde ja deswegen entlassen, wegen der Kniesache. Und die haben gesagt, sollte er wieder die Chance haben, in die NFL zu kommen? Da hat er gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber er muss halt auch gut genug sein. Das hat er gesagt.
Ich finde es schon krass, weil wenn man mal überlegt, was er zu ihm gesagt hat und auch wie er ihn behandelt hat, krass, dass er dann so zurückrudert. Vielleicht will er die Wahl wieder gewinnen, aber okay. Egal. Was wolltest du noch sagen?
Kommt Antonio Brown zurück? Er hat nämlich ein Bild gepostet, wo er gesagt hat, irgendwie Big Four oder was auch irgendwas, wo man vermuten könnte, dass er wieder zurückkommt. So geteasert, dass er höchstwahrscheinlich ein Team finden wird.
Ja, ich habe es gesehen. Das ist echt spannend. Also ehrlich gesagt, du weißt ja, was er abgezogen hat bei den Raiders. Das war auch echt nicht so, wo ich sage, ey, der Typ ist eigentlich für mich so, nicht gestorben ist so extrem ausgedrückt, aber eigentlich ist jetzt keiner mehr wirklich Fan von ihm, glaube ich. Außer er macht es vielleicht wieder gut, aber ich weiß nicht, ob irgendein Team sich den Jungen in den Lockerroom holen sollte. Der hat ja auch vorher bei den Steelers schon ein bisschen Probleme gehabt und also so ein bisschen charakterlich und so. Aber ich bin gespannt und er ist sicherlich immer noch einer der besten Receiver, wenn er fit ist. Und deswegen, es gibt sicherlich einige Teams, die ihn vertragen könnten.
Auch so man muss erstmal schauen, aber so Fantasy-mäßig, erste Runde, damn, direkt Antonio. Wenn er dann zu einem guten Team kommt, könnte er richtig abgehen, aber das war ein Scherz. Schauen wir mal, wo er landet. ich könnte es mir vorstellen, dass er zurückkommt. Ich könnte es mir vorstellen.
Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Ich denke, er will schon spielen. Ich glaube auch, dass er hat ja jetzt nichts ganz Schlimmes gemacht. Also es gibt ja wirklich schlimmere Sachen, die schon von NFL-Spielern gemacht wurden. Aber ich glaube schon, es gibt Teams, die ihn wollen. Es macht ja auch Sinn, aber
Talent
mal
ist
schauen.
Da.
Fantasy,
Noch eine News. Dalvin Cook hat gedroht, in Holdout zu gehen, weil die Vikings ihm zu wenig Geld angeboten haben. Hat er gesagt, Frechheit, bam, Holdout-Situation eventuell. Und ich muss sagen, was sagst du dazu? Dalvin Cook, hat er das Geld verdient?
Wenn ich es richtig gelesen habe, will er, glaube ich, 13 Millionen pro Jahr. Das ist ungefähr so viel, wie David Johnson bekommen hatte, damals noch bei den Cardinals. Nein. Also ich glaube, er hat es an sich schon verdient. Er ist schon ein Running Back, der so gut ist. Er kann auch der Bestbezahlteste werden, aber du hast halt die Injuries und die Vikings sind in einer viel besseren Verhandlungsposition. Ich verstehe nicht, warum er in Holdout geht, weil ich glaube, die Vikings werden null nachgeben. Ich glaube nicht, dass die nachgeben werden, weil, ey, der Typ ist nur verletzt, war so viel verletzt. Die haben auch noch ein paar Backups, die durchaus rennen können, könnten sich immer noch Freeman vielleicht vom Markt holen. Ich verstehe dann immer noch nicht, warum Cook das dann macht. Also ich glaube, dass Cook vielleicht sogar relativ schnell einknickt und wieder zurückkommt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er ein Jahr aussetzt, weil der Junge hat einfach keine Verhandlungsposition.
Ja, er hat noch nie eine Saison zu Ende gespielt. Ich muss auch sagen, Vikings sollten, die sitzen am längeren Hebel. Aber da muss man auf jeden Fall die Augen aufhalten. Jetzt gerade in meinem Ranking rutscht er. Da muss ich, also rotes Kreuz hinten dran, passe ich auf jeden Fall.
Yep.
Und was kommt heute in der Folge, Giannis? Was machen wir heute?
Schön, dass du fragst. Wir machen heute Zugreifen oder Finger weg. Bedeutet, wir werden mal auf Spiele eingehen. Jeder von uns hat 3, 4 vorbereitet, die er mal ansprechen will, über die wir diskutieren. Wo wir denken, die Spieler sind werden viel zu hoch gesehen, die werden viel zu hoch gepickt, die haben nicht diesen Wert. Lieber Finger weg, lass lieber die Finger davon, der wird ein Bust. Oder wir beleuchten auch die Spieler, wo wir sagen, ey, die haben einen ziemlich guten Value, die gehen relativ spät dafür, dass sie so viel Upside haben und da würden wir zugreifen, auf den haben wir Bock. Vielleicht würde man für den auch mal ein bisschen reachen. Oder was heißt reachen? Aber für uns wäre es ja kein reachen, aber für die Sicht der meisten wäre es ein reachen. Auf die gehen wir ein und ich würde gerne, dass du direkt mal anfängst und ich glaube, wir fangen an mit den schlechten. Also mit denen, wo wir sagen, ey, lieber Finger weg. Wen hast du da? Gib mir mal einen Namen.
Nummer 1 Spieler, den ich da habe, Nick Chubb. Letztes Jahr an 8 gefinisht. Warum gefällt mir Nick Chubb nicht? Also man weiß, okay, die Browns werden den Ball mehr laufen und man weiß, Nick Chubb, ich liebe Nick Chubb, er ist ein super talentierter Running Back. Aber ich glaube auch, dass sich die Offense eher in diese Richtung verbessern wird, dass sie den Ball mehr passen werden mit Baker Mayfield. Und man vergisst Kareem Hunt. Kareem Hunt, was für ein talentierter Running Back er ist. Und Woche 1 bis 10 war Nick Chubb Running Back 4. Okay, wo ich mir denke, ein Traum. Ein Traum, da hat er das Volumen bekommen. Aber Woche 11 bis 17 war er Running Back 15, als Kareem Hunt dann dabei war. Das heißt, sein Wert ist so sehr gefallen. Und in diesen letzten Wochen, wo Kareem Hunt da war und Nick Chubb, hat aus 8 Spielen Kareem Hunt in PPR 6 davon gewonnen. Hat mehr Punkte gemacht als Chubb. 6 aus 8, mehr. Also da muss ich sagen, verstehe ich nicht, warum man Nick Chubb in der zweiten Runde nimmt und Kareem Hunt kriegst du in der 8. Da kann ich nur sagen, da sehe ich den Value nicht. Ich tue auf jeden Fall die Finger weglassen von Nick Chubb, was sein Value angeht. Und Kareem Hunt ist einfach eine Pest. Gefällt mir überhaupt nicht die Situation.
Du hast ja schon mal so schön den Vergleich gebracht, so ein Steinchen im Schuh ist Kareem Hunt für Nick Chubb. Ich sehe es ja schon.
So ein Kieselstein.
Ein Kieselstein, aber ich sehe es ähnlich wie du, aber nicht so extrem. Also ich mag Chubb dieses Jahr, ist jetzt nicht mein Favorite, aber ich mag ihn, weil wenn du seine Stats anguckst, er hatte gar nicht so viel Receiving, also wirklich nicht. Und er hatte 1500 Yards, also 1494 Yards. Ich glaube, das ist einem gar nicht so bewusst, dass der Junge eigentlich fast so viel hatte wie Derrick Henry. Und klar, seine Yards werden vielleicht ein bisschen runtergehen, aber ich glaube, er kriegt echt dieses Volumen im Backfield, also kriegt dieses Volumen. Und seine Pässe haben gar nicht so viel zu seinen Stats beigetragen. Hat als Achter gefinisht bei Running Backs. Deswegen sollte man Chubb meiner Meinung nach nicht unterschätzen, aber ich finde es spannend, dass du ihn da so hast, als einen, der zu hoch geht. Zweite Runde hast du jetzt angesprochen. Gucken, was Chubby Chubb macht.
Also ich fasse ihn auf jeden Fall nicht an.
Würdest du also unseren Zuhörern sagen, ey, Chubb?
Finger weg. Ich draft ihn nicht in der zweiten Runde. Wenn er in die dritte rutscht, nehme ich ihn, aber der geht zweite Runde, manchmal Anfang zweite. Da sehe ich auch hinten raus bessere Running Backs, wo ich sage, die sind sicherer und kriegen viel mehr Volumen und haben keine Konkurrenz.
Ich glaube, mit der Folge werden wir uns echt auch ein paar Feinde machen, weil klar, das sind jetzt, was wir jetzt sagen, sind ja unsere extremsten Meinungen so, ne? Das sind ja die Spieler, die wir so am extremsten gut oder am extremsten schlecht sehen. Deswegen, ich fange an mit Mark Ingram Jr. Mark Ingram von den Ravens, ja, also letztes Jahr eine gute Saison gehabt, 11. gefinisht mit 1000 Yards und 10 Touchdowns. Und das ist halt auch seine Stärke, die Touchdowns. Und ich glaube gar nicht, dass die Touchdowns zurückgehen. Aber was ich bei Mark Ingram hasse, ist die Competition, weil du hast Justice Hill, J.K. Dobbins, Gus Edwards und Lamar Jackson, musst du auch nennen.
Lamar Jackson, whoop whoop.
der nimmt Yards weg im Laufspiel. Ja. Ey, gut, der ist so viel gelaufen. Deswegen, Mark Ingram ist alt, hat ein bisschen Verletzungen, hat jetzt einen super guten Rookie im Rücken mit Dobbins, hat einen guten Justice Hill und einen guten Edwards im Rücken. Mit Hinblick darauf, dass Lamar Jackson selber viel läuft und natürlich das Passspiel auch nicht vernachlässigt wird, sehe ich Mark Ingram Touchdowns machen, aber überhaupt keine Yards mehr, auf keinen Fall mehr über 1000. Ist bei mir echt abgesackt und ich habe ein bisschen Angst, dass zu viele Mark Ingram noch so als diesen Top-Running-Back sehen, der einem Punkte gibt und Touchdowns und Yards.
Letztes Jahr hat er abgeliefert. Also letztes Jahr hat er 11 gefinisht, wo man sagt, hey, war doch gut, aber das wird er auf jeden Fall nicht mehr machen. Wo geht er denn im Draft jetzt zurzeit?
Ich wollte noch sagen, 242 Fantasy-Punkte hat er letztes Mal gemacht. Da wird er weit drunter bleiben. Ich denke mal, er wird unter 200 auf jeden Fall fallen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er echt, wie Ravens jetzt sagen, ey, jetzt ist Zeit, um unseren Dobbins und Hill, die sie beide jung gedraftet haben, reinzubringen. Und Mark Ingram ist zu teuer, alt. Deswegen,
Nimmt mehr die Veteran-Rolle ein.
Ganz genau. Was hast du gerade gefragt? Jetzt habe ich es vergessen.
Wann geht er in den Drafts? Wann geht er in den Drafts? Was hat er für einen normalen Wert? In welcher Runde geht Mark Ingram?
Mark Ingram geht bei den meisten oder am häufigsten so Ende sechste Runde oder Mitte sechste Runde, und das ist zu früh. Also wenn ich Spieler sehe, die da gehen, Michael Gallup, Landry, Deebo Samuel, ja. Die pick ich alle über Mark Ingram, auch in Singletary. Also ich mag Mark Ingram nicht so sehr. Ich habe ihn in meinen Rankings auch deswegen so tief. Aber lass uns nicht zu viel haten.
Zu Recht Mark Ingram, ja. Nächster Spieler, wo ich die Finger von lasse, und jetzt versteht mich nicht falsch, dass ich den Spieler nicht mag, DeAndre Hopkins. Und hör mir hier zu.
Das musst du nämlich rechtfertigen.
Ich sag dir es mal so. Picks 1 bis 12 gehen davor die Star Running Backs weg. Wir kennen sie. McCaffrey, Barkley, all die Leute. Wenn die weg sind, gehen auch Receiver. Da habe ich drei Leute, die vor Hopkins gehen. Da habe ich Michael Thomas, Devontae Adams, Julio Jones. Die drei. Und ich muss sagen, ich finde sogar Tyreek Hill fast noch besser als Hopkins. Also das, und ich sag's mal so, wenn ich den 12. Pick hab und einer von den 11 Leuten zu mir fällt, was sehr, sehr wahrscheinlich ist. Also ich sag's mal so, ich finde, in der ersten Runde ist Hopkins der schlechteste. Okay? Und der rutscht für mich sogar Anfang zweite. Das heißt, ich will Hopkins in der ersten Runde nicht haben. Und er ist so ein Top-Receiver und man denkt sich, hey, der Typ geht ab, aber der braucht 150 Targets, um gut zu sein. Und die hat er bei den Texans immer bekommen. Und ich denke, dass er bei den Cardinals 130 Targets vielleicht kriegen kann, aber da ist Kirk mit 100 Targets, Fitzy mit 80 Targets, Drake ist legit, der wird Targets bekommen. Gefällt
Fitzy
mir.
Fitzy ist Fitzgerald.
Ja, genau, Fitzgerald. Und er war letztes Jahr Nummer 5 und du gehst hier in der ersten Runde für einen Receiver, wo ich denke, der wird ein bisschen runterfinishen. Das heißt, du gehst in der ersten Runde für einen Number 7 Receiver. Und das ist einfach nicht das, was ich suche in einem Erstrunden-Pick. Zu unsicher. Und selbst wenn ich sage, hey, ich nehme einen Receiver, dann will ich Julio.
Ich verstehe deinen Punkt. Lieber. Du sagst, du willst ihn nicht in der ersten, eigentlich auch noch nicht mit den ersten zwei Picks in der zweiten nehmen. Du hast ihn aber trotzdem vor Hill.
Super knapp. Die zwei habe ich hier so und so. Ich mag Hill mehr. Wert mehr Upside. Das ist, ich muss sagen, da kommt es drauf an, wen ich in der ersten Runde genommen habe. Und wenn ich sage, ich habe den 12. und den ersten in der zweiten, gucke ich dann, wie es fällt.
Ja. Okay, dann lass uns mal über zwei reden, bei denen wir uns 100% einig sind. Chris Carson und Aaron Jones.
Haben wir beide auf unserem Zettel, ja.
Beide auf unserem Zettel mit einem fetten Minus vorne dran. Ich kann ja mal anfangen zu Chris Carson als Seahawks-Fan. Ich hatte ihn sehr, sehr hoch und ich war echt Hype drauf, dass ich ihn vielleicht draften kann, wie letztes Jahr auch. Ich bin einfach Seahawks-Fan und manchmal lasse ich mich davon blöderweise verleiten. Aber Chris Carson hat auch Upside und der ist der klare Nummer 1 gewesen in Seattle. Und mit Rashad Penny, der noch verletzt ist und wohl am Anfang der Saison noch nicht fit ist, ganz klar die Nummer 1 gewesen. Lynch ist auch weg wieder. Jetzt haben sie allerdings Carlos Hyde. Und der Junge ist nicht schlecht. Der war schon echt gut bei den Texans. Ich muss gerade mal gucken, was der Junge für Stats abgeliefert hat. Aber der hat an 30 gefinisht, ja.
Aber hat 245 Attempts bekommen und das beißt da rein.
1070 Yards. Carlos Hyde hat 1000 Yards gemacht. 1000 Yards Rusher und der kommt und dann kannst du einfach einen Chris Carson nicht mehr so hochpicken, wenn dann 1000 Yard Rusher hinter dich kommt. Für die Seahawks an sich super gut, aus der Fantasy-Sicht nicht gut. Chris Carson fällt weit und dasselbe bei Aaron Jones. Ich sehe genau, die beiden, die sind sehr ähnlich. Wir hatten auch die beiden bei unseren Ranking-Diskussionen immer sehr nah beisammen und haben gesagt, wer ist höher, Jones, Carson. Aaron Jones kriegt auch einfach Konkurrenz in den Nacken mit AJ Dillon und Jamal Williams. Beide kriegen einfach weniger Attempts und weniger Touchdowns, weniger Pass-Yards und Targets. Was sagst du denn zu Carson?
Ich sag's mal so, Carson letztes Jahr sehr, sehr konstant. Du hattest ihn auf deinem Team gehabt, kein schlechter Running Back. War so ein schöner, saftiger Running Back 2, schön auf dem Team zu haben. Aber auch dort hat mir oft nicht gefallen. Da hat's ein bisschen an Touchdowns gemangelt. Dann hat oft auch Penny da den Ball bekommen in der Red Zone. Hat mir nicht so gut gefallen. Und jetzt mit Carlos Hyde gefällt es mir noch weniger. Also da Finger weg. Und noch mehr bei Aaron Jones. Letztes Jahr an 2 gefinisht, wo man sich denkt, wow, der war krank. Aber wie kommen die Punkte zusammen? 16 Touchdowns, 16 Rushing Touchdowns ist krank. Von dieser Welt, die meisten in dem Jahr. Und ich muss sagen, mit Matt LaFleur, dem Coach kann man nicht vertrauen. Und der sagt die ganze Zeit, er möchte kein, die machen kein Workhorse Running Back. Die haben keinen, oh, dem trauen wir. Ich liebe Aaron Jones, ich finde ihn super sympathisch. Aber der Coach, ja, das ist einfach nicht sein Stil. Der mag viele Running Backs. Und ja, Jones hat jetzt die 16 Touchdowns, aber die werden, denke ich, runtergehen, weil es einfach so unsicher. Man weiß nicht, hier Aaron Jones ist der Mann und der wird es wieder tun. Und deswegen wird es runtergehen. AJ Dillon ist auch jemand, den bummst du da rein in der Red Zone und der macht die Touchdowns. Nee, also,
wie ich bin gesagt, 100% bei dir. Ich bin 100% bei dir. Da sind wir uns beide einig. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, du willst den eigentlich gar nicht picken. Natürlich, irgendwann kommt der Value, wo du sagst, keine Ahnung, siebte Runde muss ich natürlich einen Jones nehmen. Aber eigentlich willst du ihn gar nicht picken. Also,
man muss sagen, Aaron Jones geht in der zweiten Runde in den Mocks. Und wenn du mich jetzt fragst, wen habe ich lieber, Aaron Jones oder Chris Carson, oder geht er in der dritten? Aaron Jones geht relativ früh.
Ja, zweite, ja.
Zweite Runde. Aaron Jones oder Chris Carson. Ich hätte lieber Aaron Jones, wenn beide da sind, auf jeden Fall. Aber bei beiden fühle ich mich nicht wohl. Und nochmal zu Matt LaFleur. Der war ja der Offensive Coordinator bei den Titans. Die waren trash, okay? Er geht, und guck mal, was die Titans ohne ihn gemacht haben. Playoffs. Und jetzt kommt er zu den Packers, und ich bin nicht hyped. Ich finde so ein, ich bin Jets-Fan, es tut jetzt weh, das zu sagen, aber es ist so ein Adam Gase-Typ. Ich weiß nicht. Mir gefällt er nicht. Und ich halte Finger weg von Aaron Jones. Leider.
Ich muss auch sagen, das, was du jetzt gesagt hast mit den Titans, ich weiß jetzt gar nicht, ob das an Matt LaFleur liegt an sich, sondern vielleicht kann er einfach nicht umgehen mit einem Henry, sondern mit drei, lieber mit drei Running Backs. Weißt du, was ich meine? Er hat es anscheinend nicht geschafft, mit einem Workhorse Running Back eine gute Offense zu kreieren. Vielleicht ist es ja sein Ding, und das hat er letztes Jahr gar nicht schlecht gemacht. Er war ja im Championship Game mit drei oder mit zwei Running Backs ein Spiel aufzuziehen, aber das spricht halt gegen den Fantasy Value auf jeden Fall. Und mit Aaron Jones in der zweiten Runde ist viel zu hoch. Also,
ja.
Wow.
Und wen hast du noch? Letzter Name von Leute, die wir liegen lassen.
Amari Cooper. Ich habe Amari Cooper noch in meiner Liste. Aber der ist auf jeden Fall am wenigsten Hass gegen Amari Cooper. Also generell kein Hass, aber am wenigsten geht's an den so. Also ist okay, aber mir gefällt überhaupt nicht die Competition. Ich sag das oft, aber es ist einfach im Fantasy eins der wichtigsten Sachen. Wen hat er im Rücken? Kriegt er die Targets? Und er hat letztes Jahr genug Targets bekommen, aber jetzt kriegst du mit CeeDee Lamb den besten Receiver aus dem Draft in deine Mannschaft und hast mit Gallup einen jungen, super talentierten, hast mit Blake Jarwin einen Tight End, von dem sich viele was hoffen. Ich habe echt das Gefühl, dass Murray Cooper ein bisschen overrated war, und ich glaube nicht, dass er eine gute Saison hat, und ich weiß es nicht. Guck mal, er hat 119 Targets bekommen, also 120 Targets bekommen, kann
zu
man
wenig.
Sagen. Das wird ein bisschen
zu wenig.
Ja, zu wenig, aber ich glaube nicht, dass es hochgeht. Ich glaube nicht, dass er mehr Targets kriegt. Mit CeeDee Lamb vor allem. Und ich weiß nicht. Also, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl bei Amari Cooper. Ist gar nicht mal ein Spieler, wo ich sage, Stats, das kann ich dir sagen. Ich habe einfach ein schlechtes Gefühl. Ich hatte auch letztes Jahr schon ein schlechtes Gefühl. Ja. Deswegen, ja. Aber lass uns nicht zu lange über den Jungen reden.
Ich finde aber auch noch dazu zu sagen, es gibt viel zu viel Waffen hier in der Offense, und er tut sich nicht so sehr von den anderen Receivern abheben. Auch letztes Jahr hat Gallup sehr viel bekommen, Randall Cobb verdammt viel Targets. Es war nicht so, dass er sehr, sehr stark zu Cooper tendiert hat, und jetzt sogar noch mit den jungen, talentierten Leuten gefällt mir das auch nicht. Also, ich mag Cooper auch nicht. Gehen wir weiter zu den Leuten. Du hast gesagt, wir haben Receiver. Man will Receiver, die Targets bekommen, besonders in der PPR-League. Du willst die Receptions, du willst die Punkte. Komme ich zum Nummer-1-Spieler, den ich liebe. Und ja, er geht in der ersten Runde, aber ich liebe Julio Jones. Julio Jones ist ein, wow, kranker Spieler. Ich glaube, Julio Jones wird dieses Jahr ein Riesen-Comeback-Year haben. Hatte 2015 ein Jahr gehabt, da hatte der 1800 Yards gehabt.
Krank. Wow.
Er ist, wir wissen, für mich der talentierteste Receiver in der NFL. Wir wissen, was er kann. Wir wissen, was er für einen guten Quarterback hat. Die letzten paar Jährchen nicht ganz so produktiv. 2018 war aber, Julio Jones ist ein Top 5 Receiver jedes Jahr. Und ich fühle mich einfach mollig wohl, den zu nehmen. Der Tight End Austin Hooper ist weg. Das heißt, die brauchen jemanden, den sie mehr in der Red Zone benutzen. Und da war halt Julio nie der Typ. Der hat nie so die Touchdowns bekommen. Aber ich kann dir garantieren, er bekommt die Targets. 170 Targets, letztes Jahr 157 Targets. genau sowas will ich in einem Receiver One, den ich in der ersten Runde picke. Genau wie letztes Jahr das Hopkins war. Da kann man nichts verkehrt machen und ich liebe Julio in der ersten Runde, wenn man keinen Top-Running-Back mehr bekommt.
Ich hab im Internet gelesen, ein NFL-Experte von ESPN hat gesagt, ey, wer die Falcons dieses Jahr nicht als Super Bowl-Contender auf dem Zettel hat, ist dumm. Und ich habe die Aussage irgendwie gemocht, weil du hast Matt Ryan, der einfach so unterschätzt wird, und dann hast du zwei so Bomben-Receiver, du hast einen so guten Running Back bekommen, wenn er fit bleibt. Deswegen, ich liebe die Offense und Julio, ich bin so auf deiner Seite. Wenn sagen wir mal, du hast den 8. Pick oder 9. Pick im Draft, und gehst du mit Julio oder mit Derrick Henry?
Julio. In ja. PPR.
In PPR, ist, natürlich.
Da ist es ein Cointoss. Ich mag Henry auch. Aber in PPR fehlt mir, also Half PPR nehme ich Henry. Standard nehme ich Henry sogar Top 3. Also ich liebe Henry bei Standard
Leagues. Auf jeden Fall.
Aber PPR muss man leider sagen, ich weiß, dass Julio die Targets bekommt. Ich habe da so ein, ich mag ihn einfach. Und der ist, man weiß, er ist ein Superstar, ganz klar.
Zu Recht. Und dann bleiben wir gerade bei Receivern. Und ich weiß, ich nenne jetzt einen, den, da bist du nicht ganz d'accord, aber ich bin so hoch dieses Jahr auf OBJ. Odell Beckham Jr. Und ich sag dir auch warum, weil der Junge ist echt er war ja immer overrated, und da war ich auch immer der gleichen Meinung. Ich fand immer, wegen diesem einen Catch wurde er so overrated. Aber ja. Mittlerweile ist er fast underrated ein bisschen. Weißt du, der ist jetzt so seit 2 Jahren da, Fantasy, liefert nicht so richtig ab, mal gut, mal schlecht. Und mittlerweile geht die Meinung breit, ey, der Typ ist kein guter Fantasy-Player. Und deswegen hat er einen relativ okayen Wert. Also geht Anfang Dritte, Ende Zweite. Und das ist für OBJ meiner Meinung nach, also wenn man ihn in der Zweiten bekommt, würde ich ihn auf jeden Fall picken. Weil ich glaube, der hat echt ein Comeback-Year. Also der wird ein gutes Jahr haben. Ich habe gelesen, also es stimmt wohl, es wird behauptet, dass er die halbe Saison verletzt war. Ich glaube, dass er verletzt war. Dass er nicht richtig, dass er Schmerzen hatte, dass er nicht richtig spielen, also verletzt, alle sind immer verletzt in der NFL, aber wirklich ernsthafter verletzt, hat wohl mit einem Meniskusriss und noch ein paar anderen Sachen gespielt. Ich glaube wirklich, dass es so war, und man hat es auch so ein bisschen gesehen. Und ich glaube, die ganze Browns Offense, hast du vorhin auch gesagt, wird besser. Ey, Freddie Kitchens, das ganze
Play-Calling war schwach. Besonders im Pass. Baker Mayfield muss
Baker aufdrehen. Wird besser werden. Ich glaub dieses Jahr an Baker, er wird besser. Und Landry spuckt OBJ nicht in die Suppe. Ich glaube es nicht. Der kriegt Targets, aber es sind immer noch nur 2 Receiver. Und OBJ wird da seine Targets bekommen, die er braucht, um ein gutes Jahr zu haben. Letztes Jahr nur ein 25 gefinisht, 133 Targets, 1000 Yards und 4 Touchdowns. Touchdowns zu niedrig, die werden hochgehen. Yards werden auch hochgehen. Also 1035 Yards ist für OBJ eine Marke, die er locker knacken kann. Ich sag dir aber eine Sache noch zu OBJ, die vielleicht viele gar nicht wissen oder klar ist. Ich gebe dir mal ganz kurz den Schedule von letztem Jahr, die Gegner von OBJ.
Ja.
Es war ein Albtraum.
Starke Cornerbacks, oder was?
Es war ein Albtraum. Zweimal gegen die Steelers, gegen Joe Hayden, gegen Minka Fitzpatrick, gegen starkes Backfield. Zweimal gegen die Baltimore Ravens Secondary mit Humphrey und gute Defense Secondary. Gegen die 49ers, Sherman. Gegen die Rams, gegen Ramsey. Gegen New England, gegen Stephon Gilmore. Gegen Denver, gegen Chris Harris Jr. Gegen Buffalo, Tre'Davious White. Gegen Miami, Xavier Howard. Gegen Arizona, Patrick Peterson. Der Junge hatte nur Elite Corners gegen sich. Nur. Und wenn du die Highlights anguckst oder das Spiel auch angeguckt hast, der hat auch fast immer gegen die gespielt. Sherman bleibt immer auf seiner Seite, den hat er nicht immer face-to-face gehabt. Aber der hat nur gegen Elite Corner gespielt. Nur 4 Spiele hat er nicht gegen Elite Corner gespielt, aber immer noch gegen gute. Deswegen will ich dir nur sagen, und der Schedule dieses Jahr klingt ganz anders. Deswegen bin ich dieses Jahr sehr hyped, und in Kombination die Verletzung, die er wahrscheinlich hatte, mit du hast einfach immer den Besten vor dir, hat Landry ein bisschen mehr scheinen lassen, hat OBJ runtergepackt, das ändert sich diese Saison. Ich bin hoch auf OBJ und ich hole ihn mir in Mitte, Ende der zweiten Runde.
Schöner Take. Mir gefällt der Take sehr. Ich bin kein großer OBJ-Fan aus dem Grund, Landry ist da, und Landry war letztes Jahr, hat mehr Targets bekommen, und dein Argument sehe ich komplett, und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, und es ist schön, dass OBJ sein Wert jetzt niedriger ist, weil er ist so ein talentierter Receiver in der NFL, und es ist schön, dass man ihn jetzt später bekommt und mit dem Risiko, ich sag mal, ein bisschen außenrum tanzen kann, indem man sagt, hey, ich nehme ihn in der zweiten, Anfang dritten vielleicht. Gefällt mir. Trotzdem gefällt mir nicht, dass Austin Hooper reinkommt, dass da so viele Targets sind. Und ich weiß nicht, inwiefern Baker sich auf OBJ einlässt und dass er sagt, hey, ich will jetzt komplett auf OBJ gehen. Weil OBJ, man hat gemerkt, der war auch unglücklich dort, hat wenig Targets, der will auch Targets. Und ich habe das Gefühl, der ist mir zu sehr Das gibt eher ein bisschen Stress im Clubhouse und tut auch Baker nicht so gut. Deswegen habe ich da, und außerdem sind die ein Run-First-Team. Deswegen, ich sehe deinen Punkt und gut, dass wir ihn genannt haben, aber ich sage jetzt nicht Finger weg, aber mir gefällt der nicht so gut, dass ich sage, ich will ihn unbedingt.
Also nicht, du gehst nicht mit zugreifen.
Nicht zugreifen, ich sag mal, ich gucke mir an, sag ich mal so.
Ja,
aber ich greife
nicht
zu.
Ich verstehe, wo du bist, ja.
Kommen wir zu meinem nächsten Spieler, den ich liebe. Ich bleib bei den Falcons und ich gehe zu Todd Gurley. Und ich sag's mal so, ich habe hier drei Running Backs noch auf meinem, ich gebe euch einen kleinen Bonus dazu. Es sind drei Running Backs, die ich hier extrem liebe, weil du kriegst die Runde 3, 4, 5, so, oder Runde 3 und 4. Und das sind Workhorse Running Backs. Die sind die Nummer 1 auf ihrem Team und haben keine Competition. Todd Gurley, letztes Jahr, also das Jahr davor brauchen wir nicht drüber reden, da war der Goat, okay, hat abgerissen. Letztes Jahr wollten die ihm am Anfang schützen, die Rams. Und es, ich sag dir, Todd Gurley, gab nie so einen Bericht, oh, Todd Gurley hat eine schwere Verletzung gehabt. Die wollten ihn einfach nur schützen, weil er am 2018 am Ende seinen Körper nicht so mitgemacht hat. Also die haben am Anfang, wollten ihn schützen, haben aber gemerkt, Malcolm Brown ist scheiße, haben Todd Gurley dann immer mehr genutzt gegen Ende und da hat er super ausgesehen am Ende der Saison. Du erinnerst dich dran, der hat abgeliefert gegen Ende der Saison, am Anfang schlecht. Jetzt kommt er auf die Falcons, hat einen Einjahresvertrag, ist hungrig wie nur was, kommt in eine Top 6 Offense, hat keine Competition, Ido Smith, das ist keine Konkurrenz, ist die klare Nummer 1, die Falcons glauben an ihn. Ich liebe ihn einfach nur. Der hat den Physical Test in Atlanta gepasst. Die haben gesagt, der ist top, tippitoppi gesund. Und dazu muss man sagen, die Falcons werfen den Ball sehr viel an ihre Star Receiver. Vorhin, ich habe es gesagt, Calvin Ridley, Julio Jones. Und was heißt es? Less stacked boxes. Die Boxes, die Lauflinien sind frei für einen Todd Gurley. Und dafür, dass man den dritte Runde, vierte Runde bekommt, Todd Gurley, wow. Kranker Value, den muss man, also ja, ich muss sagen, das ist mein Number One Guy. Drafted Todd Gurley. Schreibt ihn euch aufs Papier, muss man nehmen.
Sein Value ist echt abartig. Also, ich würde ihn auch so höher sehen im Draft. Ich, wow. Todd Gurley ist echt gut. Da gibt's ja noch ein paar andere Kollegen in der Range.
Es gibt noch andere Kollegen. Soll ich direkt mal meine Leute raushauen?
Ja, hau mal deine Leute raus.
Ich sag jetzt mal alle meine Leute, weil ich sag mal so, Todd Gurley ist für mich ganz, ganz oben. Wenn ich den nicht bekomme, habe ich hier zwei andere Namen. Das ist Le'Veon Bell und David Johnson. Was haben die beiden gemeinsam? Du kriegst die beiden spät und die sind ganz klar ohne Competition. Le'Veon Bell ist der Guy in New York. O-Line improved, okay, Frank Gore, aber das wird Bell, wir haben darüber in der Running Back-Folge diskutiert, das wird Bell profitieren. Und Bell ist so jemand, den kriegst du in der vierten Runde. Ende vierte, sogar vielleicht Anfang fünfte, wenn man Glück hat. Und damit bekommst du, ich mag einfach nicht einen Running Back draften, wo man sagt, man hat zwei Leute. Wie wir vorhin gesagt haben, Chris Carson, Carlos Hyde. Und Bell ist ein Superstar, der jetzt die Chance hat für ein Comeback-Year. Und das, ich sag mal so, ein Workhorse-Running Back, Number One Running Back, die Nummer 1 Anspielstation in der Offense zu bekommen, so spät, ist einfach nur ein Traum. Deswegen, ja, ich liebe auch Bell.
Zu Bell. Ich glaube auch, das ist doch genau das, was du quasi willst als Fantasy-Owner, ein Running Back, der eigentlich super krasses Potenzial hat, in der letzten Saison vielleicht ein bisschen nicht so gut war und der jetzt aber wieder super gute Aussichten hat mit guter O-Line, verstärkter O-Line, das ist doch das, was du willst. Und den kriegst du auch noch spät. Also, wann geht Bell?
Ende 4.
Vierte Runde.
Das ist Ende krass. 4. Also, Bell für mich auch ein Must-Have. Das Problem ist bei Gurley, Bell, Johnson, die gehen alle relativ eng beieinander, alle so in dieser vierte Runde. Aber wenn man einen guten Pick hat, sage ich jetzt mal einen Endrunden-Pick, 12. Pick, kann man auf jeden Fall zwei davon schießen, Runde 4-5 oder Runde 3-4-5. Es kann sogar sein, dass du alle drei bekommst, dann kann ich nur sagen, absoluter Stil. Kommen wir weiter zu David Johnson. David Johnson hatte, welches Jahr war das, wo er abgerissen hat? 2016, war er auch die Nummer 1 und hat da abgeliefert in Arizona. Ab dann hat er nie so wieder sein Star-Potenzial zeigen können. Letztes Jahr habe ich gedacht, das wird er sein, aber Kingsbury, der Coach, das war lächerlich. Okay, David Johnson war dann kurz verletzt an der Schulter, aber dann haben sie komplett Kenyon Drake die Workload bekommen, David Johnson gebencht und das kann man nicht machen. David Johnson ist ein Superstar, ein Workhorse-Running-Back und was sie dem da angetan haben. Auf jeden Fall war er in dem Trade. Viele haben gesagt, Texans Trade, das war ein grausamer Trade. und haben den Trade sehr gehatet, aber die Texans haben was in ihm gesehen. Die Texans glauben noch an David Johnson und man darf nicht sagen, Carlos Hyde hatte 245 Attempts. Da rutscht David Johnson rein. Der bekommt die Workload, hat keine Konkurrenz und das ist jetzt das neue Spielzeug von Deshaun Watson und ich freue mich drauf. Es ist unsicher, ich finde David Johnson ist der unsicherste von den drei, die ich gerade genannt habe. Aber es ist ein Spieler, der extrem viel Upside haben könnte und jetzt wieder sein Star-Potenzial aus 2016 abliefern kann. Und wir reden hier von der vierten Runde, wo du den Boy kriegst. Also das ist der dritte auf meiner Liste, oder der vierte. David Johnson, auch jemand, den ich sehr, sehr mag dieses Jahr.
Ja, ich bin auf jeden Fall bei dir, David Johnson. Und vor allem, ich glaube, die einzigste Frage, warum man ihn nicht pickt oder warum er tiefer ist, ist halt sein Injury. Aber du hast gesagt, er ist die Eins, er kriegt die Workload. Ja, hörst du mich eigentlich gut?
Ich höre dich blendend.
Weil bei mir ist ein bisschen ab und zu die Verbindung nicht top, aber egal. Mit Blick auf die Uhr hau ich jetzt nochmal gerade ein, zwei raus, die ich noch von meinem Herzen loskriegen will, damit wir nicht zu lange machen heute. Und zwar Terry McLaurin habe ich sehr, sehr hoch. Ich mag McLaurin und Dwayne Haskins ist ein schlechter Quarterback. Zumindest hat er sehr schlecht gespielt letzte Saison. Und man sieht, also man guckt auf die Stats und sieht, okay, McLaurin hat 29 gefinished. 58 Receptions bei 93 Targets, 919 Yards und 7 Touchdowns. Die Stats sind noch nicht gut, ich weiß, aber du musst darauf achten, McLaurin war ein Rookie. Und ja. seine Receptions oder Targets müssen und werden hochgehen. Seine Yards werden über 1000 gehen, wenn alles gut läuft. Und seine Touchdowns werden hochgehen. Die Spiele, die du dir anguckst, Haskins hat McLaurin in der Endzone dreimal wide open überworfen, weil der Junge keinen Touch hatte. Das wären 3 Touchdowns mehr, das wären nochmal 18 Punkte mehr gewesen. Da hätte er nochmal ein bisschen höher gefinisht. Also das ist wirklich bei McLaurin und ist so talentiert und so jung. Und jetzt kommt das größte Argument, warum ich McLaurin so hoch habe. Guck dir seine Competition an. Ich sag's immer wieder, aber es ist einfach so. Ich sag dir seine Competition. Ja. Er ist die Nummer eins.
Ja, dann, ganz
was
klar.
Denn? Was denn?
Ich finde auch. Ich stimme dir zu. Er ist okay. Die eins hier
bei dann den kommt, Redskins. Dann kommt Antonio Gandy Golden. So, ich kenne den Jungen nicht. Der ist Rookie. Wurde gepickt. 4., 5. Runde. Ist nichts, wo man sagt, der Junge wird da irgendwie überhaupt was reißen. So, Cam, 3. Receiver auf dem Depth Chart, Cam Sims. Ich hab den gegoogelt. Er hatte 7 Spiele gespielt letztes Jahr und hatte 2 Receptions. In diesen 7 Spielen gehabt. Also, kann man ignorieren. Emmanuel Hall, über den Jungen gibt's nicht mal Informationen auf den Seiten, auf denen ich geguckt habe nach den Stats. Also, ungelogen. Der ist, glaube ich, auch Rookie, 23 Jahre alt, von Missouri. Dann noch Jeremy Sprinkle, ist der Tight End, der ist nicht schlecht. Wurde 2017 gepickt, hat auf jeden Fall Potenzial und ich mag ihn, aber ein Tight End ist da. Und sonst ist McLaurin die klare Eins und der ist super talentiert. Und mit Dwayne Haskins, der sich hoffentlich ein bisschen verbessert und selbst wenn nicht, ist Allen da, Kyle Allen, der den Ball auf jeden Fall werfen kann. Ich bin sehr hoch auf McLaurin und dass er so tief geht, also McLaurin geht wirklich 6. Runde, ne? Das ist wow. Unglaublich, 6. Runde. Und wenn du McLaurin, ist ein Starter, ist kein Flex, der Junge ist ein Receiver 2 auf jeden Fall. Und wenn du den bekommst in der 6. Runde, ich würde den auch in der 5. picken, dann ist es ein guter Pick.
Und ich bin komplett bei dir.
Oder willst du noch was zu McLaurin sagen?
Ich will nur dich kurz was fragen und ich kann einen kleinen Vergleich sagen, so wie ich McLaurin ungefähr sehe, nächstes Jahr so Sutton. So wie Sutton letztes Jahr war. Ich sag jetzt nicht, dass die Offense da bei den Redskins gut ist, aber Sutton war im letzten Jahr die Nummer 1. Und der hat die Targets gesehen und hat an 9, nee, wo hat er gefinisht? An 19, glaube ich.
Sutton war letztes Jahr Second Year, oder?
Ich glaube schon. Auf jeden Fall will ich damit nur sagen, Sutton war da die Nummer 1. McLaurin ist jetzt auch die 1, kommt, wie du gesagt hast, in sein zweites Jahr. Und das ist super schön, super schön. Deswegen würde ich dich jetzt auch direkt fragen, ich glaube, deine Antwort ist klar, aber wen hast du höher, Sutton oder McLaurin?
Wenn du mich das so fragst, nachdem ich McLaurin so gepusht habe, ist es eine schwere Antwort. Ich muss sagen, Sutton ist schon gut und es ist schon hart jetzt zu sagen, mit wenn du den Quarterbacks mal vergleichst, zu sagen, eigentlich hätte ich gesagt, McLaurin würde ich höher picken. Aber Sutton ist schon sehr, sehr gut. Also, was hättest du denn gedacht, was ich sag?
Ich hätte gedacht, du sagst McLaurin. Ich kann dir nämlich sagen, ich glaube, Sutton wird ein bisschen droppen. Weil er ist nicht mehr ganz klar die Eins. Ich glaube, Fant wird mehr bekommen. Und letztens bin ich spazieren gegangen und habe nämlich was von Jerry Jeudy gesehen, wie der trainiert hat und wie was für ein kranker Route Runner der ist. Der Typ wird offen sein. Besonders diese Slant Routes und wow.
Hast du das Video gesehen von Jeudy?
Ja.
Das ist krass. Ja.
Und da habe ich weiß noch, ich war spazieren und ich hab noch seine Cuts im Kopf gehabt. Ich habe davon geträumt gefasst. Also traumhafter Route Runner. Und man weiß, Rookie Receiver werden nicht so abgehen, aber irgendwie habe ich so bei Jeudy das Bauchgefühl, dass genau er das kann, weil er schon so eine gute Route Running Ability hat. Und ich glaube, das beißt rein in Sutton. Und wie gesagt, ich mag jemand, der Targets bekommt. Und ich glaube, McLaurin bekommt mehr Targets. Und somit gefällt mir McLaurin besser. Und ich würde ihn
auch
lieber
Sutton. Ich muss sagen, glaube ich, ich bin noch bei Sutton wegen Quarterback und auch einfach wegen der letzten Saison. Aber es ist ganz knapp. Bei mir ist es 50-50. Und ich will noch kurz Joe Mixon in den Raum werfen, weil ich fühle mich schlecht, wenn ich den Hörern den besten Spieler nächstes Jahr im Fantasy-Game vorenthalte. Aber nein, aber Joe Mixon wird auf jeden Fall abliefern. Ich mag den. Die Running-Back-Folge, da erkläre ich echt lange was über Mixon. Ich will das jetzt alles gar nicht mehr so lange erklären. Es spricht sehr viel für den Jungen. Behaltet ihn im Auge. Hört euch vielleicht die Running-Back-Folge nochmal an. Hört ihr nochmal mehr über ihn. Lass mich dir noch, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, eine letzte Frage stellen, quasi mit so einer kleinen Quizfrage, die Folge langsam schließen. Und zwar gebe ich dir jetzt drei Spieler und du sagst mir, wen würdest du von denen als Starter nehmen? Und dann gebe ich dir drei Spieler und dann sagst du mir, wen würdest du von denen als Flex nehmen? Und dann gebe ich dir drei Spieler und dann sagst du mir, wen würdest du auf die Bench setzen? Okay? Mhm. Damit die Hörer einordnen können, wen pick ich da am liebsten als Starter, wen pick ich Mitte lieber als Flex, wen pick ich unten als Sleeper oder als Benchplayer. Die ersten drei Namen, wen nimmst du als Starter? Bell, Johnson, Connor.
Gute Frage. Als Starter?
Als Starter.
Also ich muss
unabhängig
sagen,
von dem, was du schon gepickt hast, versuch das mal außen vor zu lassen. Ich weiß, es spielt mit rein, aber versuch das jetzt mal so drauf auf die drei Namen. Wer ist bei dir 1, 2, 3 oder wen pickst du als erstes von denen?
Ich pick Bell. Bell ist der sicherste von allen dreien und als Starter will ich schon einen sicheren. Ich sag's mal so, wenn das mein Running Back One, einer von denen mein Running Back One ist, bin ich unglücklich. Aber ich würde sagen Bell, weil er der sicherste ist. Die anderen, Connor könnte geil sein. Connor ist für mich eher so ein Flex-Guy. Ein Bench-Guy, wo ich sag, der gibt mir ein großes Feuerwerk, hat eine riesen Upside. Aber er ist nicht sicher genug und den will ich nicht als Starter mir draften.
Also pickst du Bell über Johnson?
Ja.
Okay. Nächster Spot, Flex-Spot. Kareem Hunt, Cam Akers, Sterling Shepard.
Ich liebe Akers. Wer war der erste? Hunt war der erste.
Hunt, Akers, Shepard.
Ich sag's mal so, ich will die Liga gewinnen. Ich will die Liga gewinnen und ich sag Akers. Ich liebe Akers dieses Jahr. Außerdem zu Jonathan Taylor wollte ich nochmal sagen. Ich habe gehört da von den Colts, die wollen Mac und Taylor gleich nutzen. Also ich habe gehört, die wollen Taylor nicht zum Workhorse machen. Wird jetzt erstmal so gesagt, dass sie beide nutzen wollen.
Okay,
Bei den Rookies an Taylor denken. Also Akers, ich halte nicht viel von Henderson. Der hat nichts gezeigt. Akers ist der Guy und der hat mehr Upside auf Flex. Ich will die Liga gewinnen. Gefällt mir besser als
bei
die
dir.
Anderen.
Akers ist mehr Risiko, aber auch mehr Upside. Also kann auf jeden Fall mehr. Hunt ist halt einfach limitiert dadurch, dass Chubb vor ihm ist. Fertig so. Der kriegt seine Targets, hat auch gutes Jahr, aber er wird niemals so big scoren. Und Cam Akers kann das sein. Und als letztes Bankspieler, drei Stück. Stell dir vor, du hast einen ganz späten Pick, 10., 11., 12. Runde, irgendwas. Oder was auch immer, später Pick. Moss, Rieger oder Big Ben?
Das sind jetzt unterschiedliche Positionen, muss ich sagen. Es kommt drauf an, wen ich dann halt jetzt in meinem Roster habe, wo ich sage, hey, da bräuchte ich noch einen oder eine Lücke. Ich glaube, Big Ben ist der Spieler, den die Leute am wenigsten auf dem Schirm haben von diesen Namen. Alle. Niemand hat die Spieler wirklich auf dem Schirm. Rieger als schlechtesten von den dreien. Zach Moss gefällt mir super gut, kannst in der letzten Runde schießen. Und ich glaube, er wird Singletary. Singletary ist nicht dieses Workhorse, was man denkt. Der wird nicht da reingehen und alle Attempts bekommen. Zach Moss wird davon sehr viel bekommen. Viele sagen zu Zach Moss Moss-Mode. Der wird der nächste Marshawn Lynch. Mir gefällt Zach Moss extrem gut. Kann man spät holen. Aber wenn du jetzt mir die drei Namen sagst, bin ich am meisten auf Big Ben seiner Seite. Big Ben kommt zurück, das Jahr davor, Top 3 QB. Ich glaube, er wird als Starter finishen und er geht viel zu spät dafür. Ich glaube, er hat die meiste Upside. Und ich sage, ich will einen Big Ben auf der Bank. Warum nicht?
Easy, nice. Big Bang. ja, top.
Bist perfekt. Du da bei mir? Bist du aber da bei mir? Bist du da bei mir bei den Fragen? Du hast mich ja jetzt gefragt.
Bei dir, bei deinen Antworten?
Genau. Ja. Bist du bei mir?
Ich bin bei Bell, ich bin aber bei Hunt, weil ich ein bisschen sicherer gehe. Und dann bin ich bei Big Ben auch, ja. Also ziemlich nah bei dir. Genau. Ich würde sagen, das war's mal für heute. Wir sind ja jetzt schon wieder lang genug dabei. Wir machen in den nächsten Wochen, genau, brechen die Zelte. Ich würde sagen, wir machen die nächsten Wochen ja auch auf Instagram, könnt ihr mal gucken, in der Story Fantasieger, immer mal wieder so kleine Umfragen, wen habt ihr höher, da könnt ihr antworten, könnt uns schreiben, könnt da abstimmen, wir machen auch Abstimmung. Macht ein bisschen aktiv mit, da haben wir auch Bock drauf, könnt uns schreiben, Fantasieger, ja, checkt uns aus, YouTube sind wir auch am Start.
Und auch, was ihr hören wollt. Also wir haben super viel vorbereitet. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf super spannende Folgen, besonders wenn es näher an die Saison rangeht, freuen. Wir haben da viel vorbereitet. Aber besonders, wo ihr sagt, ihr wollt noch was hören, wo wir vielleicht auch eine Folge, wo wir Fragen beantworten. Über uns, aber nicht über uns, aber über was wir zu Spielern sagen. Fragt uns einfach. Vielleicht machen wir mal, wenn ihr darauf Bock habt, so eine kleine Frage beantworten Podcast, wo wir ein bisschen ein paar Fragen von euch diskutieren. Und genau. War mal schön, wieder hier on air zu sein.
War super schön.
Bis nächstes Mal. Fantasieger, we out.